Das Interview der Woche mit Evi Seibert. Mein Gast ist die Vizepräsidentin des EU-Parlaments und die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley. Hallo, Frau Barley.
Hallo.
Bevor wir zu den politischen Themen kommen, bringen Sie uns doch mal auf den Stand der Europapolitikerin Katharina Barley. Eine Legislatur haben Sie in Brüssel jetzt bald hinter sich. Vorher waren Sie in Berlin, da waren Sie Bundesministerin und Abgeordnete im Bundestag. Wo lebt es sich als Politikerin denn besser, in Berlin oder in Brüssel?
Na, es sind zwei sehr verschiedene Städte, beide sehr lebendig, aber Brüssel ist natürlich noch viel internationaler. Es ist ständiges Stimmen-Sprachen-Gewirr. Ich mag das sehr, ich liebe Sprachen. Kulinarisch ist es natürlich auch eine Offenbarung. Sie kriegen Essen aus aller Herren Länder, noch mehr als in Berlin. Aber klar, Berlin vermisse ich auch ein Stück weit.
Man redet ja oft von der Berliner Blase und die haben Sie in Berlin auch kennengelernt. Also die Politiker unter sich, dann die Journalisten noch unter sich. Das ist eine echte Blase. Wie ist das in Brüssel? Ist das zwangsläufig anders, weil es internationaler ist? Oder gibt es auch so eine Brüsseler Blase?
Es gibt auch eine Brüsseler Blase. Es gibt sogar, was ich immer das Stockholm-Syndrom nenne, mit den Journalistinnen und Journalisten dort, weil wir natürlich alle ein bisschen darunter leiden, dass die Aufmerksamkeit zu wenig auf Europa gerichtet ist. Wir entscheiden sehr, sehr viele Dinge, nach denen sich die Mitgliedstaaten richten müssen, wo dann die Mitgliedstaaten teilweise noch Ausführungsgesetze beschließen müssen. Aber der Fokus ist immer noch sehr, sehr stark auf den Nationalstaaten. Manchmal ist das ganz schön. Also man kann auch mal ein bisschen unterm Radar fliegen. Man hat nicht ständig die Kameras auf sich. Aber für die Sache wäre es schon besser, wenn ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch auf Brüssel läge.
Besteht eigentlich auch die Gefahr, dass man in diesem Brüsseler Universum dann ein bisschen den Kontakt verliert zu dem, was die Leute zu Hause interessiert? Das ist ja in Berlin schon schwierig, aber Brüssel ist ja noch mal weiter weg und man ist mit so viel mehr anderen Leuten und anderen Problemen konfrontiert, dass man vielleicht ein bisschen die Bodenhaftung verlieren kann.
Also für mich ist Brüssel näher dran. Ich lebe ja in der Nähe von Trier. Und da komme ich sowohl nach Brüssel als auch nach Straßburg deutlich besser weg als nach Berlin. Aber natürlich ist da die Gefahr vorhanden. Das liegt auch daran, dass wir viel, viel mehr Sitzungswochen haben. Also wir verbringen viel mehr Zeit im Parlament, als der Deutsche Bundestag es tut. Ich bin da keine Freundin von. Ich versuche auch immer dafür zu werben, dass wir mehr Wahlkreiswochen haben. Aber Sie können sich vorstellen, was in der Öffentlichkeit und in Teilen der Medien los wäre, wenn man jetzt sagen würde, die europäischen Abgeordneten wollen mehr Zeit an ihrem Wahlkreis verbringen. Also die Schlagzeilen sehe ich schon. Es wäre aber wichtig, denn Europa wird als weit weg wahrgenommen. Und zwar in beiderlei Hinsicht, dass man Europa nicht sieht, mitkriegt, spürt, aber auch, dass die eigenen Sorgen viel schwieriger nach Europa zu transportieren sind. Dafür wäre es eigentlich besser, wenn wir viel, viel mehr vor Ort wären. Das würde ich mir sehr wünschen.
Sie selbst sind privat in Ihrem ganzen Leben ja auch schon immer sehr europäisch unterwegs. Welche Sprache sprechen Sie eigentlich zu Hause? Sie haben gesagt, Sie lieben Sprache. Welche Sprache wird denn bei Ihnen zu Hause gesprochen?
Ja, mit meinem Mann. Das ist tatsächlich ein Kuddelmuddel. Also wir wechseln innerhalb eines Satzes manchmal mehrfach die Sprache.
Welche Sprachen? Holländisch, Deutsch, Englisch, Französisch?
Genau, die drei. Holländisch, Deutsch und Englisch. Wir haben uns kennengelernt natürlich irgendwie auf Deutsch.
Du musst dazu sagen, er ist Niederländer, ne?
Mein Mann ist Niederländer, seine Arbeitssprache ist Englisch. Meine zweite Muttersprache ist Englisch. Insofern ist Englisch auch irgendwie eine natürliche Sprache für uns beide. Und ich habe dann angefangen, Niederländisch zu lernen. Ich liebe diese Sprache inzwischen. Sie ist unheimlich fröhlich und lustig. Und ja, wir fangen manchmal einen Satz in der einen Sprache an und beenden sie in einer anderen.
Leuk, würde der Holländer sagen. Genau. Und Ihre Kinder sprechen ja nochmal eine andere Sprache. Die können wahrscheinlich Spanisch noch dazu, oder?
Meine Kinder sprechen Spanisch, beide sehr gut. Also
von ihrem Vater her, ne?
Ja. Von ihrem Vater her.
Und da geht es auch durcheinander oder ist das so getrennt?
Nein, da geht es nur durcheinander, wenn es um Fußball geht, weil meine Kinder haben ja 4 Großeltern aus 4 verschiedenen europäischen Ländern, die alle eigentlich ganz gut im Fußball sind. Also Spanien, Deutschland, die Niederlande interessanterweise. Mein erster Mann war auch halber Niederländer und Großbritannien habe ich jetzt, glaube ich, vergessen. Ne? Also die 4. Und ich habe immer gedacht, super, dann gewinnst du eigentlich immer. Aber meistens sind sie schon tatsächlich sehr stark für Spanien, weil in der Zeit ihrer Kindheit die Spanier wirklich wunderbaren Fußball gespielt haben.
Die haben ja auch tolle Mannschaften. Jetzt wird eigentlich dieses persönliche, private von Ihnen eigentlich auch sehr politisch, auch als Beispiel. Wenn Sie in Ihre zweite Heimat Großbritannien reisen, dann haben Sie ja ganz konkret vor Augen, welche Vor- und Nachteile es bringt, wenn ein Land aus der EU austritt. Und dieses Thema Dexit, also der Austritt Deutschlands, wird ja auch immer wieder von der AfD thematisiert. Rückbesinnung auf das eigene Land und wir sollten lieber bei uns bleiben und was sollen wir eigentlich mit den ganzen anderen? Was ist denn da Ihre aktuelle Erfahrung, wenn Sie zum Beispiel nach Großbritannien nach diesen Jahren Brexit reisen?
Ich war letztes Jahr für eine Weile in Großbritannien. Mein Vater ist jetzt 88 und wir sind so die Route seines Lebens ein bisschen nachgefahren. Also seinen Geburtsort, der Ort, wo meine Tante wohnt und andere Stationen. Und wir sind da eben abseits der Metropolen gewesen. Wenn man durch London fährt, sieht man die Veränderungen.
Inwiefern?
Ihre wunderbare Kollegin Annette Dittert beschreibt das mal sehr, sehr gut. Die hat das neulich in einem Podcast mal beschrieben, wie zum Beispiel die Zahl der Obdachlosen in der Oxford Street, also der eigentlich Prachtmeile Londons, sich vervielfacht hat. Aber in den kleinen Städten abseits der Metropolen sieht man es eben noch viel mehr. An den aussterbenden Fußgängerzonen. Jetzt sagen manche, ja, gibt es hier in einigen Regionen auch, aber es ist eben wirklich flächendeckend. Aber Sie hören es auch, wenn Sie mit den Leuten reden. Die Landwirtschaft hat erstens keine Arbeitskräfte mehr, weil gerade die osteuropäischen Einwanderer ja rausgemobbt worden sind, sehr übel. Die haben aber auch weniger Absatzmärkte, also die stöhnen wirklich sehr. Das Gesundheitssystem, das ohnehin schon Probleme hatte, ist wirklich nah am Zusammenbrechen. Wir haben mit einer Frau gesprochen, wo wir dann auch so ein Bed and Breakfast hatten, die auf dem Boden liegend 5 Stunden auf den Notarzt gewartet hat. Und ihre Kollegin Annette Dittert berichtete davon, dass sie selbst mal den Notarzt angerufen hat, weil ihr Nachbar blau anlief und keine Luft mehr bekam. Und die haben einfach gesagt, wir können nicht kommen. Wir kommen nicht. Fahren Sie ihn selber ins Krankenhaus. Und was viele nicht wissen, es sind ja zum Beispiel die europäischen Umweltschutzvorschriften einfach weggefallen. Und neulich habe ich ein Interview gesehen mit einem von diesen Ruderern, Oxford gegen Cambridge. Der sagte, ja, wir haben leider verloren, aber wir hatten auch alle Magen-Darm. Und es wäre schön, wenn unsere Flüsse nicht voller SCH... wären. Er hat also wirklich Fäkalien, dieses Wort benutzt, voller Fäkalien. Und das sieht man auch an den Stränden. Jetzt ist England nicht ein Land, wo man dauernd an den Strand geht, aber das sieht man einfach.
Das Interview der Woche mit Katharina Barley, SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl und Vizepräsidentin des Europaparlaments. Eins ihrer großen Themen ist die Demokratie, auch die Gefahren für die Demokratie in Europa. Und da gibt es jetzt ja endlich auch mal wieder gute Nachrichten, wenn wir nach Polen gucken, wo die streng nationale PiS-Regierung abgewählt worden ist. Auch am Rand von Europa, in der Türkei, hat sich jetzt ja am Wochenende was getan. Die Leute wollen dort auch wieder mehr Freiheit, mehr Demokratie und haben Präsident Erdogan eine Niederlage in den Städten beschert. Macht sie das wirklich auch optimistisch?
Es macht mich erstmal unheimlich froh. Genauso übrigens wie die Demonstrationen, die wir sehen und gesehen haben in Deutschland. Das ist mir ganz wichtig zu betonen, weil das auch in Europa sehr, sehr stark wahrgenommen wird. Natürlich schaut Europa und die Welt beim Thema Demokratie, Kampf gegen Rechtsextremismus besonders auf Deutschland. Natürlich vor unserer Geschichte. Und dass ausgerechnet hier sich so viele Menschen auf die Straße begeben und sagen, wir wollen Demokratie, wir wollen diese Extremisten nicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal. Da bekomme ich auch ganz, ganz viele positive Rückmeldungen zu. Jetzt sind diese beiden Beispiele, die Sie genannt haben, Polen und die Türkei, sehr, sehr ermutigend. Aber das Gegenbeispiel Ungarn zeigt natürlich auch, was so der Kipppunkt ist. Und zwar, der Kipppunkt sind Medien.
Weil die Ungarn haben ja, was wir alle hier mit Kopfschütteln gesehen haben, mehrheitlich ihren Chef wieder neu gewählt. Aber warum machen die das denn? Das zwingt sie ja niemand, ne?
Ja, also. Es geht nicht unbedingt nur darum, dass sie Viktor Orban wieder gewählt haben. Jedes Volk wählt, wen es will. Sondern es geht darum, dass zum Beispiel eine himmelschreiende Korruption stattfindet in Ungarn. Also gewaltige Mengen ungarischer und europäischer Gelder in die Taschen von seinen Familienmitgliedern und Freunden gehen. Dass wirklich alle demokratischen Einrichtungen, sei es die Justiz, sei es Rechnungshof, sei es eben auch die vor allen Dingen die kritische Medienlandschaft, total gleichgeschaltet worden ist. Und ich benutze jetzt dieses belastete Wort auch. Und sie ihn trotzdem wählen, obwohl die Demokratie quasi nicht mehr existent ist. Und der Schlüssel liegt eben darin, ob ein Autokrat es schafft, sozusagen Gehirnwäsche zu betreiben. Alle versuchen das. Das hat auch die PiS-Regierung versucht, die Medien für sich total zu kapern. In der Türkei zum Glück hat es immer noch andere Medien gegeben. Auch in Polen gab es immer Einzelne, die sich da widersetzt haben. Aber in Ungarn gibt es eben nicht mehr. Und wenn sie das praktisch nicht mehr. Natürlich ganz, ganz vereinzelt, vor allen Dingen online, aber zum Beispiel in den staatlichen, öffentlichen Medien, da bekommen sie keine, wirklich null Sichtweise, die nicht Orban ist.
Aber es gibt doch Internet. Jeder kann sich doch letzten Endes informieren, wie er will.
Ja, aber das Internet
liegt ja nicht mehr nur an den Medien.
Das Internet funktioniert ja auch nach Algorithmen. Mhm. Wir wissen ja, dass wir beim Internet auch das angezeigt bekommen, was wir sehen wollen. Und sonst müssten sie ja auf die Suche gehen nach bestimmten anderen Sichtweisen im Internet. Das passiert eben nicht. Deswegen, wenn sie Umfragen machen in Ungarn, zum Beispiel über den russischen Krieg in der Ukraine, ihnen werden die Haare zu Berge stehen, was sie dafür Antworten bekommen. Und ein Beispiel vielleicht. Bei den Beschlüssen im Europäischen Parlament über die allerersten Sanktionen gegenüber Russland haben die ungarischen Fidesz, also die Mitglieder von Orbans Partei, die Abgeordneten, haben für diese Sanktionen gestimmt. Sie haben aber zu Hause erzählt, sie hätten dagegen gestimmt. Und sie kriegen das gar nicht kontrolliert. Es gibt einfach niemanden, der sagt, die lügen. Das finden sie auf den sozialen Netzwerken der Opposition. Aber wer guckt sich das denn an, der in der Fidesz-Blase ist? Ja?
Man sieht, dass sie in diesem Thema wirklich drin sind. Man sieht das auch an ihren Tweets oder jetzt Exen, wahrscheinlich nennt man das so, dass sie, das ist sozusagen ihr Lieblingsfeind, ihr europäischer Viktor Orban, der eben das europäische Steuergeld, auch meins und auch ihrs, genau, unter seinen Kumpels verteilt. Sowas kann er einen wirklich wütend machen, aber wie gehen sie denn damit um? Man kann ihn bestrafen, indem man Geld entzieht, aber das dauert ja immer ewig.
Ja, aber da haben wir in dieser Legislaturperiode eben gerade Gewaltiges erreicht. Und zwar auf Druck des Europäischen Parlaments. Nämlich, dass wir endlich dieses Mittel geschaffen haben, Leuten wie Viktor Orban europäische Gelder zu sperren. Das gab es vorher auch, aber dafür brauchte man Einstimmigkeit. Und da gab es natürlich immer die polnischen Kumpels damals noch, die Viktor Orban dann das Veto spendiert hätten. Also es gab eigentlich keine Möglichkeiten oder zu wenige, zu komplizierte. Und jetzt gibt es das und es wird auch gemacht. Denn wir merken, es ist die einzige Sprache, die Viktor Orban versteht. Sobald die Gelder stocken, tut er wenigstens so, als würde er Reformen einleiten. Wie gesagt, mir würden die nicht reichen. Leider knickt die Kommission, die Kommissionspräsidentin da allzu schnell ein.
Das Interview der Woche mit Katharina Barley, SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl und Vizepräsidentin des Europaparlaments. Ein anderer Populist könnte Europa noch sehr viel mehr in die Bredouille bringen. Sollte Donald Trump in den USA wiedergewählt werden, dann geht vieles an Unterstützung und auch Partnerschaft für Europa den Bach runter. Ist das in Brüssel eigentlich ganz vorne auf der Agenda oder hoffen viele, naja, das wird schon gut gehen? Weil hier hört man so beide Stimmen. Die einen sagen, ja, man soll jetzt nicht gleich irgendwie sagen, es ist alles vorbei, es ist ja noch nicht gewählt worden und die Amerikaner sollen im Prinzip erstmal November wählen. Aber wie ist das in Brüssel? Werden da tatsächlich ausreichend Vorbereitungen getroffen für den Fall?
Also es gilt natürlich beides. Zum einen habe ich Vertrauen in das amerikanische Volk, dass sie sich für die Demokratie am Ende entscheiden werden. Aber natürlich muss man sich als verantwortungsvolle Politik auf beide Szenarien vorbereiten. Und das tun wir. Also seitdem wir uns alle miteinander klar geworden sind, dass wir als Europäische Union unabhängiger werden müssen. Das bezieht sich auf den Bereich der Verteidigung, aber eben nicht nur. Wir haben in der Pandemie gesehen, wie abhängig wir von China waren. Sowohl bei den ganzen Schutzausrüstungen, aber auch bei Rohstoffen für Medikamenten zum Beispiel. Wir sehen das im Bereich digitale Infrastruktur. Also was brauchen wir eigentlich, wenn wir hier alle unsere Computer, aber auch alles andere, Server und so weiter, das alles zusammenbauen wollen. Wir brauchen Rohstoffe dafür.
Mhm. Aber geht das schnell genug vorwärts? Weil diese Probleme haben wir ja schon länger, ne? Die kennen wir ja. Ich meine, sie sind jetzt zugespitzt worden durch Pandemie und durch Krieg. Aber geht da auch wirklich was vorwärts?
Ja, es geht was vorwärts. Also gerade bei den Bereichen, die ich jetzt gerade genannt habe, hat die Europäische Union gehandelt, sowohl durch Gesetzgebung. Wir haben zum Beispiel einen sogenannten seltene Rohstoffe Act, also ein Gesetz dazu gemacht, wo es darum geht, dass wir europäische Ressourcen stärker fördern, zum Beispiel beim Lithium, was sehr stark gebraucht wird im digitalen Bereich. Da gibt es auch in Europa Vorkommen, aber auch beim Thema Recycling. das, wir haben ja ganz viel. Ne? Was passiert mit den ganzen Geräten, die wir nicht mehr brauchen? Also, dass wir eine stärkere, viel stärkere Quote einführen, dass solche Rohstoffe auch wieder gewonnen werden.
Wenn ein amerikanischer Präsident die amerikanische NATO-Unterstützung für Europa nicht mehr garantiert, dann sind die Deutschen zumindest ohne Atomschutz vor Atommächten wie Russland und China. Sie haben in einem Interview mal gesagt, vor kurzem, dass man über die Frage einer europäischen Atombombe gegebenenfalls nachdenken müsste. Wie meinen Sie das?
Ja, das war ganz interessant. Die Reaktionen darauf waren ja hoch empört.
Ja.
Vor allen Dingen natürlich von Frau Schreck-Zimmermann und von älteren Herren aus der CDU und CSU. Wenn ich es richtig sehe, ist es inzwischen absoluter Mainstream. Und Christian Lindner hatte einen Tag später ein Interview in der Frankfurter Allgemeine, wo er was ganz Ähnliches geschrieben hat. Also das war von deren Seite absolutes Wahlkampfgetöse. Natürlich müssen wir darüber nachdenken. Also was denn sonst? Ne? Das heißt ja nicht, dass wir welche anschaffen müssen. Christian Lindner hatte damals ganz ausdrücklich die Frage aufgeworfen, was ist eigentlich mit den französischen
Atomwaffen? Ja, wir haben Franzosen und Briten an der Seite.
Genau. Und aber dass man darüber nachdenken muss, ist eine absolute Binsenweisheit. Und ich finde, man soll die Leute auch nicht irgendwie für blöd halten. Also das war so ein bisschen die Reaktion, um Himmels Willen, Tabubruch. Natürlich, die Menschen fragen ja auch danach. Und es wäre doch schlimm, wenn wir darüber nicht nachdenken würden.
Man braucht es für fast alle EU-Projekte, auch für einen eventuellen Atombombenschutz, eine starke Allianz zwischen Deutschland und Frankreich. Da regieren aber zwei Männer, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten und die sich zwar immer wieder zusammenraufen, aber eigentlich auch nur schwer. Wie sehen Sie das?
Also die beiden sind vom Temperament her sicherlich unterschiedlich, aber sie sind beide sehr verantwortungsbewusste Politiker. Und die beiden Länder sind natürlich auch gerade in Bezug auf Verteidigung extrem unterschiedlich. Deswegen ist das gar kein Wunder, dass die nicht ständig vollkommen dieselben Botschaften rausgeben. Also nehmen wir Deutschland. Bei uns muss jeder Auslandseinsatz durchs Parlament. Wir haben eine Parlamentsarmee. Mhm. Jedem Auslandseinsatz muss der Deutsche Bundestag ausdrücklich zustimmen. Nehmen Sie Frankreich. Frankreich hat eine völlig andere Tradition. Die haben immer eine starke Armee für wichtig gehalten. Die waren relativ viel im Ausland tätig. Und da kann der Präsident fast alleine entscheiden, ob er einen Auslandseinsatz.
Und Sie haben natürlich auch eine sehr starke französische Rüstungsindustrie, die Sie natürlich auch gerne vorne haben wollen und nicht unbedingt Aufträge an die Deutschen oder wen auch immer abgeben wollen. Das spielt ja auch immer noch eine Rolle. Aber Deutschland und Frankreich, ist das völlig veraltet, dieses Bild von der deutsch-französische Motor ist so wahnsinnig wichtig für die EU?
Der deutsch-französische Motor ist nach wie vor unglaublich wichtig. Und dessen sind sich ja auch beide bewusst. Und die beiden haben sich ja auch gerade wieder getroffen jetzt in Berlin, wie ich fand, also und haben ja auch ganz deutlich gemacht, dass sie gut miteinander kooperieren. Und was ich unglaublich wichtig fand, war, dass dann wiederum Donald Tusk noch dazu kam, der polnische Ministerpräsident.
Aber
der
erst
Neue.
Später, nachdem die beiden erstmal miteinander geredet haben.
Ja, wobei ich würde da jetzt gar nicht so was Negatives reinlesen, sondern natürlich ist es wichtig, dass Deutschland und Frankreich sich auch miteinander zu zweit sehr gut abstimmen und Fragen klären. Aber dann diese Dreierkonstellation, wir nennen das Weimarer Dreieck, das hat schon eine gewisse Tradition, ist in diesen Zeiten wichtiger denn je, weil die drei Länder in der Mitte Europas mit diesen sehr unterschiedlichen Historien sehr großes Gewicht in der Europäischen Union abbilden. Auch im Übrigen, weil es im Moment drei unterschiedliche Parteienfamilien sind. Wir haben einen Sozialdemokraten in Deutschland, wir haben einen Liberalen in Frankreich und wir haben einen Konservativen in Polen. Also auch da die Möglichkeit haben, Europa ganz stark zusammenzubringen. Und dass diese drei Regierungschefs so ein starkes Signal abgegeben haben, wir arbeiten zusammen, ist unendlich wichtig.
Welches Image haben wir Deutschen eigentlich gerade in Brüssel? Ich meine, wir erleben ja, dass wir dann auch zwischendurch als unsicherer Kantonist wahrgenommen werden, wenn Entscheidungen dann zum Beispiel beim Lieferkettengesetz auf den letzten Drücker dann doch noch durch eine Ampelpartei, die FDP, blockiert werden. Wie gucken die anderen auf uns als Deutsche?
Das ist eine sehr gute Frage zu diesem Zeitpunkt. Natürlich wird Deutschland als Motor wahrgenommen. Das sind wir auch. Wir sind das bevölkerungsreichste Land, wir sind das wirtschaftlich stärkste Land. Wir haben diese Funktion. Alle schauen immer auch auf uns. Und deswegen ist es so schlimm, was die FDP gerade mit Europa macht. Denn es ist ja nicht nur das Lieferkettengesetz. Das war vorher schon bei den Abgaswerten. Das war bei Gewalt gegen Frauen. Oft in allerletzter Sekunde haben dann gesagt, nee, nicht mit uns.
Ja, was macht das mit dem Bild der Deutschen?
Das ist verheerend. die Kompromissfindung in Europa ist naturgemäß schwierig. Wir sind 27 Mitgliedstaaten, aber das funktioniert. Und das ist total gut und wichtig, dass das funktioniert. Dafür muss man aber bestimmte Regeln einhalten. Und es gibt eine Regel, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die Würfel gefallen sind. Und das ist in der Regel am Tag vor der Abstimmung in dem Rat. Da treffen sich die Abgesandten der Regierungen und sagen, wir werden so abstimmen. Und dann weiß man Bescheid und kann sich darauf einstellen. Nach diesem Zeitpunkt ist es meines Wissens noch nie passiert, dass danach noch mal was geändert worden ist. Darauf muss man sich verlassen können. Und das ausgerechnet Deutschland und ausgerechnet wegen der kleinsten Partei in der Regierung. Dann danach noch mal sagt, ach nee, doch nicht. Das hat eine verheerende Wirkung gehabt und wir sehen sie jetzt. Weil das passiert jetzt immer öfter, dass Deutschland diese Übereinkunft, die wir haben, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, sprengt. Wegen einer Partei, die das ganz offensichtlich aus Wahlkampfgründen tut. Ja, denn man hätte ja die ganzen Vorbehalte vorher geltend machen können. Es gibt ja überhaupt keinen Grund dafür, das danach zu tun. Es ist allein taktisch gewesen. Und dass jeder Mensch, der sich ein bisschen in Europa auskennt, ist darüber entsetzt. Bei praktisch jeder wichtigen Entscheidung hören wir jetzt, naja, kann man sich auf euch wirklich verlassen, auf Deutschland? Und ich finde das für eine Regierungspartei wirklich unwürdig.
Das Interview der Woche mit Katharina Barley, SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl und Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes. Die Kurzfragerunde, also nur ganz kurz antworten. Mhm. Als Brüsselerin, Frau Barley, belgische Spezialitäten, Pommes oder Pralinen?
Pommes.
Was sprechen Sie besser, Französisch oder Holländisch?
Französisch.
Was nutzen Sie mehr, Instagram, X, also Twitter oder Facebook?
Instagram.
Und privat?
Eigentlich gar nichts.
Gendern oder nicht?
Wie man will.
Kann man in anderen Sprachen in Europa gendern?
Ja, in manchen schon. Also in Englisch nicht, aber in Französisch hört man es lustigerweise nicht. Da kann man es eigentlich nur schriftlich machen, meistens.
Wie viele Stunden Schlaf brauchen Sie, um ausgeruht zu sein?
Ich kann unendlich schlafen. Aber so 7, 8 wären schon schlecht, nicht schlecht.
Und wie viel bekommen Sie?
Sehr, sehr unterschiedlich. In dieser Woche deutlich weniger.
Wo leben Sie in 10 Jahren? Brüssel, Berlin oder Mainz?
Weder noch, glaube ich. Weder noch. Entweder in den Niederlanden oder am Rhein oder an der Mosel.
Man könnte ja auch sagen, noch eine Runde Brüssel und dann gehen Sie nach Mainz als Ministerpräsidentin. Das ist eine schöne Zukunftsvision.
Ach so, haben Sie das gemeint. Die Zuhörer konnten jetzt den Blick nicht sehen, den Sie mir dabei zugeworfen haben und ich habe nicht geschaltet. Ich plane immer nur wenige Jahre voraus.
Im nächsten Leben wählen Sie als Beruf?
Ärztin.
Wer sind die nettesten EuropäerInnen?
Also ich liebe sie eigentlich alle, aber sehr besonders sind die Luxemburger. Die halten immer den ganzen Laden zusammen und sind einfach fröhlich und gemütlich.
Das heißt, von denen können wir noch lernen, ja?
Unbedingt.
Was an ihnen ist immer noch typisch deutsch?
Die Pünktlichkeit.
Und was ist typisch europäisch? Gibt es das, wenn man sich also Amerikaner und Asiaten dagegen anguckt zum Beispiel oder Afrikaner?
Also typisch europäisch ist, finde ich, dass wir uns alle aufeinander einlassen. Dass wir wirklich voneinander lernen wollen. Das ist das Wunderbare an der Europäischen Union.
Und was ist das Schönste an Europa?
Die Vielfalt. Also ich esse gerne. Ich höre gerne
Sprachen. Wenn Sie was bekommen, heute haben Sie noch nichts bekommen.
Ich hatte ein kleines Frühstück schon. Ja, also das, die Unterschiedlichkeit. Und wenn ich das sagen darf, ist zwar zu lang für eine schnelle Antwortrunde. Wir müssen auch in der Politik stärker voneinander lernen. Ich würde das im Nachhinein anders machen, wenn ich jetzt nochmal ein Ministerium übernehmen würde. Ich hatte immer tolle Europaabteilungen, aber ich würde in kniffligen Fragen eigentlich immer fragen, wie machen das eigentlich die anderen?
Haben Sie es zwischendurch mal vermisst, nicht mehr Ministerin zu sein? Weil da kann man ja eigentlich viel mehr konkret einfach umsetzen. Sagen, jetzt machen wir das so und dann machen wir das so. In Europa ist immer ein dickes Brett.
Ja, es ist anders und manchmal fehlt mir das, das stimmt. Es ist einfach sehr, sehr anders. Dafür können Sie eben, wenn Sie in Europa was durchkriegen, ist das Rad, was Sie dann drehen, eben auch wirklich noch größer.
Das war das Interview der Woche mit Evi Seibert und als Gast Katharina Barley, die Vizepräsidentin des Europaparlaments und die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl. Vielen Dank, Frau Barley.
Sehr gerne.